Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Also die Pandemie unter dem Zeichen, wir schützen schwache, alte Menschen, kranke Menschen. Und das ist wunderbar. Die Probe haben wir bestanden. Die Probe aber, dass wir im schulischen Kontext schwache Kinder und Jugendlichen stützen und die unterstützen, die Probe haben wir nicht bestanden. Da sind wir bisher gescheitert dran.
Ja, und genau das wird die Aufgabe der nächsten Wochen und Monate sein, die Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, die sonst verloren gehen. Über ihre aktuelle Situation sprechen wir gleich mit einem Familientherapeuten und berichten über eine Elterninitiative, die Druck machen will auf die Politik, weil Kinder Schule brauchen. Außerdem interessiert uns heute das Karrierenetzwerk Vitamin B Ost, gedacht für ostdeutsche Studierende. Ich bin Thekla Jahn, willkommen zu Campus und Karriere. Schulöffnungen für alle Kinder und Jugendlichen. Davon ist Deutschland noch ein gutes Stück weit entfernt. Und auch gestern gab es beim Bund-Länder-Treffen dazu nichts Neues. Weiter wird auf Sicht gefahren und das von Bundesland zu Bundesland. Was macht das mit Kindern und Jugendlichen? Vor einem Monat, Anfang Februar, hat das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf die sogenannte COPSI-Studie veröffentlicht und sie belegte mit Zahlen, was viele bereits ahnten. Fast jedes dritte Kind zeigt ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland psychische Auffälligkeiten, also psychosomatische, also körperliche Beschwerden, die psychisch bedingt sind, depressive Symptome. Sorgen und Ängste haben dramatisch zugenommen. Mehr als 70% der befragten Kinder und Jugendlichen fühlen sich durch die Corona-Krise seelisch belastet. Auch uns in der Redaktion erreichen Erfahrungen. Ein 17-Jähriger, der zur höheren Handelsschule geht, beschreibt uns etwa:
Beim Online-Unterricht denken viele Erwachsene vielleicht, es sei entspannter oder einfacher, bessere Noten zu erzielen und mit seinen Mitschülern zu interagieren. Meiner Erfahrung nach kann ich das nicht bestätigen. Es fängt schon morgens nach dem Klingeln des Weckers an, dass man es nicht mehr schafft, aus dem Bett zu kommen. Die Motivation fehlt einfach.
Ja, die Motivation fehlt. Und diese 10-jährige Schülerin erzählt ganz ehrlich, wie sie das lange Distanzlernen zu Hause empfunden hat.
Also ich fand's schon so, dass wir halt alle mehr zu Hause waren. Deswegen haben wir uns auch alle mehr so im Weg gestanden, wenn wir etwas machen wollten, was halt dem anderen nicht gepasst hat. Und dann gab es halt Streit. Also ich finde es schöner, halt in der Schule zu sein. Die Freunde und die Lehrerin und halt einfach, dass man halt mit anderen zusammen ist und dass man sich auch mehr treffen kann. So.
Ja, das fehlt. Und ein Indikator für die angespannte Situation der Familien ist die starke Nachfrage nach familientherapeutischer Beratung. Jochen Leucht ist Pädagoge und systemischer Familientherapeut in Freiburg. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn zunächst nach seinen aktuellen Erfahrungen gefragt.
Also sowohl in der eigenen Familie, ich habe eine Tochter, aber auch bei Klientenfamilien, aber auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Ich kenne keine einzige Familie, die durch die Situation nicht belastet ist und was nicht im Familiensystem auch immer wieder Momente, die sehr stressbeladen sind, hervorruft. Und natürlich ist es, je älter die Kinder sind und wenn die vorher schon viele gute Erfahrungen haben, können die das gut einordnen. Wenn es kleine Kinder sind, wenn es Kinder sind mit chronischen Stressfamiliensystemen, die werden sehr unter der Situation leiden.
Wo ist die Grenze zwischen einer Familie, wo Sie sagen, wo es ganz gut funktioniert, wo man ja in gewisser Weise resilient ist und wo es dann zu belastenden Situationen kommt? Wo ist da die Grenze?
Es sind nicht nur die Hochrisikofamilien, die wir gerade im Blick haben müssen. Das können auch sehr wohlsituierte, gebildete, wohlhabende Familien sein. Und das Zauberwort da drin ist: Gibt es denn in einem Elternhaus für Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, dass feinfühlig die Eltern die Kinder an der Hand nehmen und denen Erklärungen geben, was gerade passiert? Wenn die Eltern selber voller Stress sind, werden sie das nicht schaffen. Und die Politik Ich bitte dringend darum, dass die Angstkommunikation aufhört, dass nicht jede Stunde, jede halbe Stunde auch im Deutschlandfunk die Todeszahlen genannt werden und die Neuinfektionen. Es sollte irgendwann eine Hoffnungskommunikation Einzug halten. Das würde wirken bis in die letzte Zelle so einer Familie rein.
Angst aufgrund des Coronavirus, aber auch aus anderen Gründen, Stress in der Familie, betrifft aktuell alle Familien, mehr oder weniger natürlich. Viele sind in einer besonderen Situation. Uns hat zum Beispiel eine Mutter geschrieben, sie hat ein Kind, 16 Jahre alt, das weint, weil es in die Schule muss und sich vor Ansteckung fürchtet. Das zweite Kind ist 14 Jahre alt, weint, weil es nicht in die Schule darf und ihre Freundin nicht treffen kann. Und Kind Nummer 3 ist 7 Jahre alt und ein vehementer Vertreter des Rechts auf eigene Entscheidung, wie sie schreibt, weigert sich, zur Schule zu gehen. Denn es hätte gehört, Schulpolitik bestehe im Augenblick vornehmlich als Experiment. Er wolle aber kein Experiment sein. Und da schreibt sie, was soll ich tun? Da kann ich nur mit Zwang agieren und da geht bei uns nichts mehr. Was kann man diesen Eltern raten? Wie können sie da reagieren, um ihren Kindern, den Schülerinnen und Schülern, Unterstützung zu geben?
Also das Grundproblem gerade ist, dass die Schule als Ort der sozialen Interaktion, in dem Kinder auch in Elternhäusern mit schwierigen Kommunikationsmustern oder Elternhäuser, die selber unter Stress stehen, da war bisher die Schule auch der Ort mit Freunden oder im Klassenverbund mit anderen Menschen, in denen andere soziale Interaktionen möglich waren. Dieser Platz fällt jetzt weg. Und wenn wir wie die letzten Monate auch über die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen, gibt es keine Möglichkeit, andere soziale Interaktionsorte zu schaffen für die Kinder. Da können wir auch im therapeutischen, beraterischen, familienberaterischen Bereich ausschließlich im Moment mit den Familien, mit den Kindern, Eltern dran arbeiten. Wie kriegen die ihren Stress reguliert und wie kriegen die Inseln im Alltag integriert, die nicht nur mit Stress in Kontakt stehen. Es ist aber eine unglaublich herausfordernde Situation für alle Beteiligten.
Und was sagen Sie Ihren Klienten? Wie kriegt man Inseln in den Alltag, Inseln der Ruhe, der Stressfreiheit?
Durch bildschirmfreie Zeiten, also dass es klar wird, es gibt für Familien gemeinsame Essenszeiten, es gibt Zeiten, wo alle bereit sind, vom Rechner wegzugehen, vom Handy wegzugehen, vom Fernseher wegzugehen. Und es könnte sogar sein, dass es für viele Menschen auch hilfreich ist, dass sie immer wieder Möglichkeit kriegen, weil das ist erlaubt, dass sie in Familienberatung gehen und einfach mal einen Kontextwechsel erleben.
Sich an eine Familienberatungsstelle zu wenden zum Beispiel oder an einen Familientherapeuten, das setzt ja schon einmal voraus, dass die Reflexion über die Familiensituation da ist. Das kann man nicht von jeder Familie erwarten, ist auch nicht von jeder Familie zu leisten. Wie kann man Kindern aus diesen Familien helfen? Wie kann man sie erreichen?
Also ich kann Ihnen ein Beispiel erzählen von einem Lehrer einer Schule. Wenn am Morgen im Digitalunterricht ein Schüler fehlt, dann setzt er sich aufs Fahrrad oder ins Auto und klingelt mittags an der Tür und geht nicht rein, aber er will dieses Kind einmal am Tag sehen, wenn es nicht digital ist, dann analog. Und er macht sich die Mühe und klingelt und sagt, ich will sehen, hat dieses Kind blaue Flecken, wie ist dieses Kind zusammen, psychisch und körperlich, also was ist los, wieso warst du nicht da? Und diese Interaktion, die bräuchte es dringend mehr, weil Kinder gehen gerade verloren aus genau diesem Familiensystem, die das selber aus sich raus nicht mehr schaffen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass bei steigendem Stresspegel ganz sicher Gewalt in Familien steigt. Und die Schule als Ort, wo auch eine Kontrollfunktion inne hat, natürlich, die fällt gerade komplett weg.
Lehrer, die in ihrer, mehr oder weniger in ihrer Freizeit hoch engagiert, sich dann um diese verlorenen, wie Sie sagen, Kinder kümmern. Welche anderen Möglichkeiten gäbe es? Gäbe es da von Ihnen aus einen Tipp an die Zivilgesellschaft, an uns alle, ein bisschen mehr aufeinander aufzupassen, diese verlorenen Kinder zu finden? Oder wäre das keine gute Idee?
Also ich würde mich unendlich freuen, wenn das Kultusministerium auf der Homepage vielleicht endlich mal genau diese Gruppe in Blick nimmt. Sie finden nur Verordnungen über Prüfungen und über Gesundheitsschutz und über Arbeitssicherheit. Da steht nichts drin über die Gruppe. Und die COPSI-Studie ist jetzt fast einen Monat alt. Das heißt, es müsste aufgegriffen werden. Und die Zivilgesellschaft heißt, also wenn wir an Anfang der Pandemie denken, da wurden Zettel an Bäume gehängt, da wurden Zettel in Briefkästen geschmissen. Wer braucht Hilfe? Kann ich für dich einkaufen gehen? Das hat inzwischen komplett nachgelassen. Und inzwischen kennen wir in der Zivilgesellschaft erkennen, es hat wieder Einzug gehalten, das wohldosierte Eigeninteresse zu vertreten oder das Institutionsinteresse zu vertreten und vielleicht wieder ein bisschen mehr solidarisch gucken, wie geht's den Nachbarkindern oder wer über die Straße. Also, dass wir ein bisschen solidarischer wieder miteinander umgehen, wie es vor einem Jahr schon mal war.
Jochen Leucht, systemischer Familientherapeut aus Freiburg, zu den Folgen des Corona-Jahres auf die Psyche von Kindern und Jugendlichen. Und die Psyche ist ja eine wesentliche Basis für schulische Erfolge bzw. Misserfolge. Er appelliert an die Institutionen, aber auch an den Gemeinsinn aller, damit durch Corona Kinder nicht verloren gehen. Eltern in NRW haben sich dazu auch etwas einfallen lassen. Dazu gleich mehr. Wie schaffen wir es, dass Kinder nicht verloren gehen? Die Frage haben wir im Interview mit einem Familientherapeuten aus Baden-Württemberg aufgegriffen. Eine Elterninitiative in NRW will Nägel mit Köpfen machen. Die Elterninitiative hat sich den Namen Kinder brauchen Schule gegeben und sammelt über eine Online-Petition Unterschriften. Damit will sie Druck machen für die nächste Sitzung des Schulausschusses von Nordrhein-Westfalen. Nicole Albers mit Einzelheiten.
Katja Müller aus Telgte engagiert sich bei der Initiative, denn ihrer Meinung nach sei es fatal, eine Rückkehr zum Präsenzunterricht von der Entwicklung der Inzidenzwerte abhängig zu machen.
Es gibt ja Konzepte und Überlegungen, die bisher überhaupt nicht im Blick sind. Wechselunterrichtsmodelle, zusätzliches unterstützendes Personal, zusätzliche Räume. Warum gibt es nicht Angebote auf dem Schulhof und was auch immer? Und auf diesen Fragen ist aus unserer Sicht politisch überhaupt viel zu wenig Fokus.
Rückenwind bekommt die Initiative durch die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie und die Gesellschaft für Krankenhaushygiene. In deren aktuellen Stellungnahmen wird deutlich, dass Schulen und Kitas keine Treiber der Pandemie seien. Und auch andere angesehene Instanzen wie etwa das Robert-Koch-Institut warnen mittlerweile vor den negativen Konsequenzen durch den Distanzunterricht.
Wir müssen fordern, dass die Fachleute, die die Lösungen entwickeln können und die Ressourcen haben, dass sie diese Lösungen auch jetzt mit Volldampf organisieren.
Heißt, Lösungen finden, die Präsenzunterricht möglich machen und gleichzeitig das Infektionsrisiko minimieren. In den nächsten Tagen will die Initiative noch einmal in verschiedenen Städten des Landes, wie etwa in Münster, Bielefeld und Düsseldorf, Unterschriften sammeln.
Wir brauchen alle Kraft jetzt für die Kinder und Jugendlichen. Das Risiko für Kinder und Jugendliche sehen wir einfach viel zu groß und viel zu wenig gesehen.
Und das müsse sich jetzt schleunigst ändern.
Während hierzulande Psychotherapeuten, Sozialarbeiter, Lehrerinnen und Eltern immer lauter auf die Situation der Schülerinnen und Schüler nach einem Jahr Corona hinweisen, protestieren in Italien die Schüler selber.
Campus und Karriere. International.
Seit fast einem Jahr waren die meisten Schülerinnen und Schüler in Italien nicht mehr in der Schule. Lockdown, Sommerferien, Lockdown. So geht es nicht weiter, finden sie selber und wollen es nicht mehr hinnehmen, was über ihren Köpfen entschieden wird. Sie fordern mit landesweiten Protesten, dass ihre Schulen am besten sofort wieder öffnen. Aus Italien, Moritz Pömpel.
Siamo qua oggi, sotto il nostro liceo, per chiedere ancora una volta che la scuola sia sicura in presenza subito. Da ora.
Nahe am Kolosseum in Rom protestieren Gymnasiasten, zünden Bengalos an. Vor sich ein meterlanges rotes Banner, auf dem steht: Die Zukunft in Sicherheit, in Präsenz. Die Schulen, sagt einer, müssten sofort wieder aufmachen.
Wir fühlen uns völlig alleine gelassen, seit März. Die Politik hatte seitdem Zeit, sich zu überlegen, wie wir Präsenzunterricht sicher gestalten können.
Aber gemacht wurde zu wenig, sagen die Schüler. Deshalb gehen sie überall in Italien auf die Straße. Die Schulen waren hier länger zu als in anderen Ländern. Erst der harte Lockdown im März, dann kamen die Sommerferien, die in Italien 3 Monate dauern. Und weil seit September die Infektionszahlen wieder gestiegen sind, ging es für die meisten Schüler direkt weiter mit dem Homeschooling. Das aber funktioniert alles andere als gut, sagt die 20-jährige Veronica Articoni aus Rom.
Wir sind zu Hause 3 Geschwister und haben nur einen Computer. Das heißt, ich konnte bei dem Online-Unterricht am Anfang gar nicht mitmachen.
Laut dem italienischen Landesamt für Statistik Istat hatte zu Beginn der Pandemie jeder 8. Schüler weder Tablet noch Computer daheim. In Süditalien sogar jeder 5. Kinder und Jugendliche aus sozial schwächeren Familien, das zeigen auch Studien in Deutschland, geraten durch die Corona-Krise noch weiter ins Hintertreffen. In Italien sind viele Schüler inzwischen völlig abgetaucht, sagt Raffaella Milano von der Nichtregierungsorganisation Save the Children. Die hat eine Umfrage unter 1000 Schülern gemacht.
Wir wollten in dieser landesweiten Befragung herausfinden, ob einer oder mehrere Mitschüler und Mitschülerinnen nicht mehr am Unterricht teilnehmen. Egal ob in Präsenz oder online. Und fast ein Drittel der Schüler hat gesagt, ja, da gibt es jemanden in der Klasse. Wenn man das hochrechnet, dann heißt das, dass im Moment rund 34.000 Schüler in Italien nicht mehr in die Schule gehen.
Viele der befragten Schüler sprechen von einem anno sprecato, einem verlorenen Jahr, schauen besorgt oder ängstlich in die Zukunft. Und jeder Dritte fühlt sich müde durch den Unterricht vor dem Bildschirm. Da hilft es nur bedingt, dass die technische Ausstattung inzwischen besser geworden ist, so wie bei Veronica.
Ich habe von der Schule einen Computer bekommen, aber Unterricht in Präsenz oder online, das sind einfach 2 ganz unterschiedliche Sachen. Es fehlt die moralische Unterstützung von den Klassenkameraden und auch die von den Lehrern. Die sind ja auch ein bisschen wie Eltern und können einen mal beruhigen oder Dinge auch noch mal erklären.
Die Befürchtung ist, dass die Schüler später große Probleme auf dem Arbeitsmarkt bekommen. Schon jetzt liegt die Jugendarbeitslosigkeit in Italien laut Istat bei fast 30%, 5-mal so hoch wie in Deutschland. Raffaella Milano von Save the Children fordert deshalb, dass viele Mittel aus dem europäischen Aufbauplan Next Generation EU in die Schulen fließen müssen.
Unsere Schulgebäude sind sehr alt. Da muss viel renoviert und modernisiert werden.
Bessere Lüftungssysteme, mehr Platz, um weiter auseinandersitzen zu können. Das würde in Corona-Zeiten helfen, mehr Präsenzunterricht möglich zu machen und zu verhindern, dass Italiens Schüler die Schule abbrechen.
Die Probleme der Schülerinnen und Schüler durch Corona, sie sind überall gleich. In Italien machen sie nun selber auf sich aufmerksam in landesweiten Schülerprotesten. Kommen wir nach dem ausführlichen Blick in die deutsche und italienische Schulwelt jetzt zur Hochschule bzw. zur Arbeitswelt an den Universitäten, und zwar den ostdeutschen. Seit der Wende bis ins vergangene Jahr hinein waren an den dortigen öffentlich-rechtlichen Universitäten nur Rektoren beschäftigt, die aus Westdeutschland kamen. Erst im letzten Sommer wurde die Spitze der TU Brandenburg und der Uni Frankfurt oder mit Ostdeutschen besetzt. Ein Unding finden viele, darunter Jens Machewski. Er hat deshalb ein Karrierenetzwerk gegründet, das sich speziell an ostdeutsche Akademiker wendet, eine Art Vitamin-B-Spritze, die dringend notwendig sei. Niklas Ottersbach hat nachgehakt.
Sophie Schilling kommt aus einem kleinen Dorf bei Bitterfeld-Wolfen. Die 25-Jährige hat in Magdeburg studiert, International Business and Economics. Sophie Schilling ist seit gut einem Jahr bei Legatum e.V., einem Netzwerk für ostdeutsche Studierende. Das bedeutet, sie wird nun regelmäßig von einer Mentorin gecoacht.
Meine Eltern haben beide nicht studiert. Ich komme aus einem kleinen Dorf in Sachsen-Anhalt. Die meisten meiner Freunde haben auch damals eine Ausbildung gemacht. Also das war halt irgendwie so der Konsens bei uns allen. Nach dem Abi macht man irgendwie eine Ausbildung. Und ich wollte auch nie studieren. Wie gesagt, habe das auch in der Familie nicht gehabt. Habe es dann aber doch gemacht und dann ist es einfach schön, jemanden zu haben, der das alles schon durchlaufen hat, einen Bachelor und einen Master und jetzt in der Berufswelt ist, den man auch wirklich fragen kann und der schon erfolgreich das abgeschlossen hat sozusagen.
Ihre Mentorin, eine Personalmanagerin in der Unternehmensberatung, also genau das Berufsfeld, in das Sophie Schilling rein will. In regelmäßigen Abständen telefoniert sie mit ihrer Mentorin, lässt sich Tipps geben für die Bachelorarbeit, für den Lebenslauf oder für die Bewerbung.
Also ich habe mich auch bei den großen Beratungen beworben, was ich, glaube ich, sonst nicht gemacht hätte, weil ich, ne, wie gesagt, bin kritisch an mir selbst einfach. Und das also einfach so diesen ersten Schritt zu gehen, da hat sie mir auf jeden Fall geholfen.
Bei den 4 großen Unternehmensberatungen in Deutschland hat es zwar nicht geklappt, dafür bei einer anderen. Sophie Schilling arbeitet in Berlin bei der Unternehmensberatung der Bundeswehr. Diesen Job hat sie nur über ihr Netzwerk bekommen. Jens Machewski ist einer der 7 Gründer von Legatum e.V. Nach seinem dualen Studium ist Jens Machewski zur privaten European Business School in Oestrich-Winkel in Hessen gewechselt. Dort ist ihm das erste Mal klar geworden, viele seiner westdeutschen Kommilitonen haben schon von Haus aus Netzwerke, die er sich erst erarbeiten muss.
Viele von meinen Kommilitonen, die kannten überall Leute. Da ist, was weiß ich, der Freund von Gymnasium ist bei der Bank oder bei der Beratung und dahin gegangen. Und meine Netzwerke, beziehungsweise auch unsere von den anderen Ostdeutschen im Endeffekt an der EBS, die waren da wirklich nicht so stark.
So ist vor 2 Jahren die Idee für Legatum entstanden. Ein Netzwerk mit mittlerweile 150 Mitgliedern. Ein Drittel davon ehrenamtliche Mentoren, ebenfalls aus Ostdeutschland. Die restlichen Mitglieder sind sogenannte Mentees wie Sophie Schilling. Jens Machewski sagt, es war eine bewusste Entscheidung, dieses Netzwerk nur für Ostdeutsche zu öffnen, denn sonst würden sich, so seine These, vor allem Westdeutsche dort bewerben. Das Ziel ist für ihn klar, weniger Unterrepräsentanz von Ostdeutschen in Führungspositionen.
Wenn es über die letzten 30 Jahre nicht gelöst wurde, dann bedeutet das für mich und auch für uns, dass die aktuellen Maßnahmen nicht funktionieren. Und dass man vielleicht mal neue Sachen versuchen muss.
Deswegen versucht Jens Machewski, Schüler und Studierende aus Ostdeutschland über Newsletter, Flyer oder soziale Netzwerke zu erreichen. Jens Machewski macht das alles von den USA aus. Er lebt in Boston, arbeitet dort als Produktmanager für eine große Touristikplattform. In den USA gibt es deutlich mehr Zahlen, wer aus welchen Gruppen es nach oben in den Unternehmen und den Universitäten schafft. Das würde sich Jens Machewski auch für Deutschland wünschen.
Oder einfach nur in der Studierendschaft und auch wie viel Ostdeutsche sind, Stipendiaten sind in den Unternehmen etc. Und ich glaube, dann könnten wir ein ganz anderes Gespräch darüber führen.
Tatsächlich erheben gerade die Begabtenförderwerke nicht systematisch, woher Stipendiaten kommen. Nur der Studienort wird in der Statistik erfasst. Das ist das Ergebnis einer Deutschlandfunk-Anfrage bei 5 verschiedenen Begabtenförderungswerken. So beklagt zum Beispiel die Studienstiftung des deutschen Volkes, dass Schulen in Westdeutschland deutlich öfter ihre Absolventen für ein Stipendium vorschlagen als Schulen in Ostdeutschland. Jens Machewski möchte mit Legatum ein Gegengewicht dazu bilden, zumindest ein kleines. Für Sophie Schilling hat sich das jetzt schon gelohnt. Sie macht Karriere in der Unternehmensberatung. Allerdings musste sie dafür ihre Heimat verlassen.
Ich liebe Magdeburg, ich wäre so gerne da geblieben, aber es gab einfach nichts. Und das ist wirklich richtig schade und mir blieb da nichts anderes übrig. Ich habe dann wirklich Bewerbungen in Frankfurt, Berlin, München, Köln und so geschickt und nicht mal in Leipzig habe ich was gefunden, muss ich sagen. Und das war wirklich schade.
Dafür hat Sophie Schilling einen neuen Draht in ihre alte Heimat. Sie ist seit ein paar Monaten Schülermentorin bei Legatum e.V., und gibt nun ehrenamtlich Karriereberatung für Schüler in Sachsen-Anhalt.
Ja, und das war's auch schon wieder von Campus und Karriere mit Thekla Jahn.